Moin Pam.
Hallo, guten Morgen, Philipp. Hi. Na, geht's dir gut?
Ja, ach du, nach so einem Seminar wie wir hatten, wir waren direkt, wir kommen von, am Samstag sind wir zurückgekommen, heute ist Montag und wir nehmen auf. Das heißt, wir sind noch voll erfüllt, also ich bin noch voll erfüllt von diesem Seminar,
Ich habe
Wachstumsseminar.
immer dieses Gefühl, ich nenne es Wolke 7. Das hat mal ein Nachrichtensprecher in Hamburg mal abends erzählt, irgendwas auf Wolke 7 sein. Und das finde ich so ein schöner Spruch. Und ja, das ist so ein körperliches Gefühl, ne? Es war schon einfach sehr schöne Erfahrung, schöne Arbeit.
Und wir haben heute tatsächlich mehrere Themen, die wir besprechen wollen. Zum einen, weil wir sie mitgebracht haben aus dem Wachstumsseminar. Wir wollen ein bisschen teilen, was haben wir da erlebt eigentlich, beziehungsweise welche Fragen wurden da auch gestellt. Wir wollen aber tatsächlich auch noch Fragen beantworten, die einige Menschen, die uns per E-Mail immer mal wieder schreiben, geschickt haben. Tatsächlich auch Byron Katie, The Work. Es war sehr interessant, wie viel Kommentare zu diesem, zu dieser Methodik kam. Da wollen wir später auf jeden Fall noch mal was zu sagen.
Der Kommentar aufgrund von den letzten Podcasts, ne, wo
Nee,
wir
genau, also Episode 193. Da haben wir über fünf weltbekannte Lehrmethodiken und Lehrer gesprochen, die ja Joe Dispenza, Tony Robbins und eben auch unter anderem Byron Katie mit The Work. Und da haben wir wohl auch ein paar Statements gemacht, die gar nicht so gut ankamen für alle, bei allen, die The Work nutzen.
Ich speziell, also das will ich schon auch wirklich ownen. Also ich habe da etwas schnell etwas gesagt, wie ich erlebe es als kopfig. Und wir werden näher darauf eingehen, warum ich das so gesagt habe, weil natürlich wollte ich auf keinen Fall The Work oder Byron Katie irgendwie abwerten. Also das war wirklich nur meine flapsige, schnelle Art zu sagen, es beginnt mit Fragen.
Ja, also wir gehen später nochmal drauf
Wir
ein.
gehen später noch mal
Wir
davon.
haben eine andere Reihenfolge, aber ja, auf jeden Fall. Wir haben nämlich auch im Wachstumsseminar da was erlebt, was wir ein bisschen teilen können.
Und wir haben auch daraufhin in unser Wachstumsseminar viel Raum gegeben für Byron Katie. Wir hatten
Ja,
auch, ich
genau,
glaube,
das meine
zwei
ich
oder
ja.
drei Byron Katie Coaches da drin. Und wir haben viel Raum gegeben, damit das auch, also dass diese, ich mir ist sehr wichtig, dass dieses, was falsch verstanden würde oder was ich vielleicht nicht so geschickt ausgedrückt habe, dass das wirklich transformiert wird. Also dass es wirklich ein offenes, wertschätzendes Feld ist für Byron Katie und The Work.
Ja, da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich stelle einmal die Themen vor, die wir als Überthema haben. Wir haben das Thema Schuld und Scham. Da wollen wir drüber sprechen, weil das immer mal wieder als Frage aufkommt, wie wir dazu stehen und was wir dazu denken und so. Dann das Thema Transformation. Da wollen wir was zu sagen. Wie funktioniert Transformation, beziehungsweise was haben wir da auch erlebt im Wachstumsseminar? Dann sprechen wir bei Byron Katie und die letzte Frage, die auch immer mal wieder kommt, ist, was denn die zuverlässigste Methode sei, um seinen Enneagrammstil zu finden, beziehungsweise was wir da eigentlich auch genau suchen, weil ist das nicht auch beliebig? Das ja, das wollen wir auch noch mal beantworten.
Und wir haben genau Erfahrung dazu auch gerade in diesem Wachstumsseminar gemacht. Und meine, wie wir damit selber ringen, wie wir so achtsam wie möglich damit umgehen, da können wir auch ein paar Geschichten erzählen.
Ja. Also es passt eigentlich perfekt rein. Okay, wir fangen an mit Schuld und Scham. Die Frage, die ich dazu immer mal wieder höre, ist, ich fange mal an, was ich öfter als Frage bekomme. Wir ordnen ja den drei Zentren drei Grundgefühle zu. Also Kopfzentrum verbinden wir mit Angst. Wir haben das Herzzentrum, wo wir unsere Worte dazu emotionaler Schmerz sind. Also das beinhaltet alles von Trauer, Einsamkeit, Verlust,
Wertverlust, ja.
solche Themen. Und dann dem Bauchzentrum, dass wir Wut, die Energie, das Gefühl Wut zuordnen. Und ich will gar nicht in alle diese Gefühle jetzt reingehen, sondern die Frage, die oft gestellt wird, ist, was auch andere Enneagramm-Schulen durchaus machen. Sie nutzen das Wort, vor allem das Wort Scham, dass sie einem ganz bestimmten Zentrum zuordnen. Manche ordnen Scham dem Kopfzentrum zu. Was ich allerdings häufiger erlebe, ist, dass Scham dem Herzzentrum zugeordnet wird. Und ja, was sagen wir dazu? Warum steht das nicht anstatt emotionaler Schmerz zum Beispiel Scham bei uns? Und dazu würde ich gerne was beantworten, aber du kannst erstmal reagieren auf diese Frage.
Also ganz deutlich, alle Menschen kennen Scham. Ich glaube, das ist so eine von den ursprünglichsten körperlichen Erfahrungen von, ich bin absolut schlecht, so wie ich bin. Ich glaube, das geht sehr früh irgendwie los. Und das kennen wir alle. Ich würde es nicht ausschließlich an Zentren zuordnen. Ich würde aber viel spezifischer sagen, wobei die Zentren Scham erleben und andere nicht. Also zum Beispiel wir in Herzzentren würden sicherlich viel mehr Gefahr laufen, Scham zu erleben, wenn wir Nein sagen, unsere Bedürfnisse einfach so herausposaunen, klar für uns sorgen und dabei womöglich die Beziehung gefährden. Dann könnte das ganz schnell sein. Angst, Scham könnten einfach aufsteigen, oder? Zum Beispiel. Also ich glaube, dass alle drei Zentren Scham kennen. Aber
auf jeden Fall.
Und im Kopfzentrum, wenn die, meine Erfahrung ist, sobald Gefühle irgendwo im Gespräch kommen, also so, es könnte ein Gefühl sein, dann erlebe ich schon im Kopfzentrum. Also die haben sehr viel Scham dahinter, ein Gefühl zu benennen und zu zeigen und für sich anzunehmen. Das erlebe ich schon sehr viel.
Und ich glaube, da gehört auch dieses Gefühl von Nichtwissen, dumm aussehen.
Genau. Das löst auf jeden Fall ganz viel Scham aus. Und bei Bauch erlebe ich, wenn die dieses nicht gesehen werden, ist ein wichtiges Thema, da sind die sensibel. Aber wenn Teile von die Bauchmenschen gesehen werden, die sonst immer verstecken und nicht sehen lassen, und das haben wir zum Beispiel im Panel. Im Panel ist es einfach so, wenn du dich mitteilst, dann werden Teile von dir gesehen, von den anderen Teilnehmern, die du sonst vielleicht, worüber du nicht reden würdest, nicht zeigen würdest. Also im Bauch finde ich es, wenn es gesehen wird. Verletzlichkeit gefühlt, das dann löst, es kann sehr viel Scham auslösen. Und diese Scham kann wütend machen. Ist auch so interessant, der Scham bleibt nicht lange, bekommt der Form von Gefühl, von Reaktion, emotionalen Reaktion, die für deinen Stil passt. Ne?
Ich würde gerne das nochmal einfach ergänzend beantworten. Wir nennen das ja tatsächlich drei Grundgefühle, also Angst, emotionaler Schmerz und Wut. Und wenn man das mit dieser Farbwelt vergleicht, ich nenne das immer, das sind die Primärfarben. Also Rot, Grün, Blau, die Primärfarben. Und für mich ist Scham eine quasi Sekundärfarbe, also eine Mischung aus zwei verschiedenen Grundgefühlen, nämlich aus meiner Sicht besonders Angst, also Scham ist am meisten im Cocktail, im Mischverhältnis Angst drin und auch eben dieser emotionale Schmerz, der da mit reinspielt. Also ich würde sagen, die beiden sind da
wertlos,
besonders,
ne?
Involviert.
Wertlos, ja.
Genau, und das heißt, es ist eigentlich Scham ist eine soziale Angst, die diese vermeintliche Wertlosigkeit, dass es wahr sein könnte, die Angst dahinter. Also so, und deswegen ist es für mich noch nicht trennscharf genug, um es einem Zentrum zuzuordnen.
Genau. Ja, sehr gut beschrieben, Philipp. Und interessanterweise gehen wir weiter. Also diese Angst, diese Grundangst, ich bin absolut nicht okay, so wie ich bin, in ein Kleinstkind ist das Lebensangst, Todesangst. Dann ist einfach diese Gefahr ganz alleine verlassen, ausgestoßen. Und ein kleines Kind kann nicht überleben. Also die Instinkte wissen das genau, kann nicht überleben, wenn es alleine ist. Und der Schutz, die dann hochkommt nach den Angst und Schmerz, Wertlosigkeit, ist dann natürlich die Wut, um das zu verteidigen. Na, der Abwehrmechanismus, die Verteidigungsmechanismen werden so getriggert dann. Und natürlich ganz besonders bei manchen Stilen. Insofern hast du genau alle drei Zentren eigentlich, kannst du gut ansprechen damit, mit dem Wort Scham. mit dem Gefühl Scham.
Ja, und dann das Wort Schuld.
Ja, ja.
Das wurde auch immer mal wieder gefragt. Mhm. Ja, erstmal, was sagst du zu Schuld?
Ja, ich meine, ich komme immer, meine Ausbildung damals, die nun schon sehr, sehr lange her ist, damals haben wir gesagt oder haben die uns erzählt, Schuld ist ein vollkommen überflüssiges, nutzloses Gefühl und es besteht zu 98% aus Wut. Ich habe es damals zu der Zeitpunkt einfach nur annehmen können als Wissen. Ich hatte keine Erfahrung oder nicht genug Erfahrung, um das wirklich für mich überprüfen zu können. Ich kann sagen, ich habe Schuld als ein Körpergefühl selber erlebt und wir arbeiten damit als Körpergefühl. Das weißt du, also mit unser Coaching, wir arbeiten damit als Körpergefühl. Wir arbeiten damit in dem Loslassen. Und über die Jahre, mir scheint's, vielleicht wäre noch stimmiger, es ist Bauchenergie, also Schuld ist irgendwie Bauchenergie, die oft im Kopf so auf dieser Schulterbereich ankommt und wie so ein schwerer Mantel oder manche erleben das richtig im Kopf, also es wird sehr, körperlich sehr unterschiedlich erlebt. Aber die Befreiung davon, das Loslassen, Transformieren, Befreiung von Schuld bringt Erleichterung. Es fühlt sich einfach wie ganz große Freiheit an. Das ist, was ich im Moment dazu sagen kann. Was sagst du dazu?
Ja, ich sehe das auch so. Ich finde, was ich interessant finde an Schuld ist, ich habe das ja tatsächlich von dir gehört, 98% Wut.
Ja.
Ich finde, es stimmt. Also was stimmt, finde ich, ist, dass Schuld keinen Sinn macht. Also ja. Es bringt gar nichts.
Nee.
Schuld lähmt, Schuld hat keine Lösungsorientierung. Schuld, und das finde ich das Interessante, weil wir sagen ja oft, die Bauchenergie, wenn man sagt, es wäre zum Großteil, wir sagen jetzt mal nicht 98%, aber zum Großteil Wut, die Bauchenergie, diese Bauchenergie springt in den Kopf und verbindet sich mit kritischen Gedanken. Mhm. Und in Schuld zu sich schuldig zu fühlen oder andere schuldig zu machen, ist wirklich Trennung pur. Also wenn ich mich von einem Menschen trennen will, dann mach Schuld einfach irgendwo ins System.
Absolut, absolut.
Ich glaube, wir sind dann auch nicht mehr wirklich empathiefähig, auch nicht für uns selbst. Also wenn wir das Gefühl haben, wir seien schuld an etwas, sind wir auch nicht mehr wirklich empathiefähig für uns. Also es verschließt das Herzzentrum komplett. Ich würde sagen, auf dieser Analyseebene, welche Mischkomponenten an Gefühlen sind da drin, dass Schuld und Angst wahrscheinlich sehr eng beieinander sind. Also dass ich würde sagen, Wut und Angst, die beiden sind da besonders drin.
Es ist die Wut gegen sich selber gerichtet.
Das noch dazu, genau.
Ja, das noch dürfen dazu. Wir nicht vergessen. Und also ich habe ein Bild gerade, wenn du Schuld benutzt, wenn das Teil von deiner Programmierung ist, das sind wie Stahltüren. Die brauchen unheimlich viel Kraft, um aufzumachen und sind undurchdringlich, Teflon, wenn die zu sind. Und wenn Menschen in diese so eine Art Konkurrenzkampf kommen, was so oft passiert, wer hat Schuld? Ich meine, wir erleben es in die Welt heute. Es ist so sinnlos mühsam. Und wenn wir die Bauchenergie einfach nehmen, also Wut, ja, aber schon auch einfach die Bauchenergie, die Kraft, ob es gegen andere gerichtet, gegen uns gerichtet oder in diese großes Müssen und Druck, die es in uns auslösen kann, Kritik, wie du sagst, wenn wir das wie Stahltüren, es ist sinnlos, diese Stahltüren überhaupt einzusetzen, um die Trennung zu machen. Was es braucht, ist sie einmal aufmachen und dann in Kontakt bleiben, Klärung, Kommunikation, Fragen stellen, mehr Informationen, um irgendwann Richtung Empathie zu kommen. Zumindest Verständnis, warum jemand was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Empathie, also in Kontakt kommen. Und du würdest von diesem Bild von Trennung, der Gegenteil von Trennung ist verbunden, connected, in Beziehung. Und die interdependent, also diese, wir sind abhängig von den anderen, um in diesen Raum die freie Bauchenergie, um eine gute Antwort zu geben, Lösung, etwas zu tun, was wirklich Richtung Lösung ist, in unserem Sinne Aktivität und nicht Passivität. Also diese Hin und Her mit Schuld ist eine Form von aggressiver Passivität. Es löst keine Probleme. Es ist ein sehr hohes Level von Passivität. Verbraucht und bindet sehr viel Energie. Sorgt für eine richtig gute Trennung. Also beide bleiben kalt oder die verschiedenen Teile bleiben kalt. Und wie gesagt, wir sehen das in die Welt heute, wie es funktioniert. Die Idee, dass so ein junger Mann erschossen wird wie Charlie Kirk und das benutzt wird für diese politische Gewinn-Gain, und oh, den ja. anderen, dass das so missbraucht und benutzt wird, ist genau ein Beispiel, wovon ich eben gesprochen habe.
Ja, absolut. Du hast 100% recht. Ja, das ist echt ein perfektes Beispiel dafür. Es ist einfach ein, wie sagt man, ein, wie nennt sich das beim Schach, die Bauern,
Schachmatt,
ne?
Schachmatt, alles.
Nee, die ersten,
Springer,
die vorne,
Springer.
Das sind die Bauern.
Ja.
The Pawns,
ja.
Ja, er wird einfach benutzt als Pawn jetzt für wen auch immer. Ne?
Ja.
Ja, okay.
Aber es gibt mehr Beispiele. Lass uns dann noch ein paar Beispiele machen, weil ich finde, da kann man das Bild so gut, was wir eben erzählt haben, bring das im Bild. Also ein Beispiel, wir haben jetzt gerade in England in eine Synagoge hat jemand also mit dem Auto reingefahren und als Leute kamen, ihm zu unterstützen, hat er geschossen. Also ganz brutal, ganz aggressiv, ganz furchtbar. Und das ist einfach eine Tragödie. Es ist jemand, der außer Rand und Band war und sicherlich er hat auch noch andere. Also er ist bekannt bei der Polizei. Aber das wird sofort benutzt, um Anti-Palästina, Anti-Muslim, es wird benutzt sofort, um noch mehr Hass zu zeugen, um noch mehr Schuld, noch mehr schwer diese Statue zwischen Juden und die Palästinenser und die Araber so zu schaffen. Und eigentlich das wirkliche Thema ist, das ist eine Tragödie. Es ist ganz traurig für Familien. Ein Polizist fühlt sich ganz schlecht, weil er hat leider einen Unschuldigen getroffen. Die haben geschossen, um diesen Mann zu töten und haben natürlich einen Unschuldigen getroffen. Das ist für diesen Polizist ganz schlimm. Er wird wahrscheinlich noch einen Fall am Hals, sondern ein Verfahren am Hals bekommen, was ich wiederum ganz schlimm finde, weil ich denke, er hat sein Bestes getan. Also da sind so viele echten Themen um diese Situation herum. Aber es wird nur genommen, um diese Hass zu schüren, um Schuldige nochmal festzustellen.
Ja. Das ist jetzt, okay, wir sind auf jeden Fall, es ist ernst geworden plötzlich.
Ja.
Aber ja, aber so ist die Welt aktuell. Also ich erlebe es genauso. Also diese Schuldfrage, wenn die nicht geklärt ist, so ungefähr, dann kämpfen wir weiter. Also solange. Und ich finde, der Mechanismus ist auch interessant. Ich suche einen Schuldigen in der Außenwelt. Möglichst immer. Also du bist schuld oder die sind schuld oder der ist schuld oder sie, was auch immer. Und wenn ich dann aber irgendwann keinen mehr finde, dann wird das nach innen gerichtet.
Ja,
also
ja.
Dann bin ich schuld oder ich bin falsch oder ich könnte schlecht sein oder ich könnte. Also, aber es braucht einen Schuldigen. Ja, hast du noch was zu Schuld und Scham?
Ich bin dabei. Du hast gesagt, es wird plötzlich schwer und ernst. Hm. Und ich habe sofort, ja, aber wir gehen jetzt dahin, was kann man machen? Wir haben eine Lösung dafür. Wir haben eine Antwort mit der Körperarbeit, mit Akzeptanz und Wohlwollen. Also wer Scham und Schuld erlebt, gibt's nur eins, dich gut erden und mit Akzeptanz und Wohlwollen atmen. Wirklich in diese Liebe zu dir gehen und nichts sagen. Erstmal nichts sagen, auch wenn der Impuls da ist. Nichts sagen. Und das ist eine so gute Lösung. Jetzt sind wir bei Eckhart Tolle. Wenn du viel Schuld und Scham in dein System gespeichert hast, in deinem Schmerzkörper, dann wirst du es natürlich sehr viel leichter auch erleben bei Kleinigkeiten im Leben. Und die wirkliche Arbeit ist, das zu transformieren, Teelöffelchen für Teelöffelchen, also deinen Schmerzkörper zu transformieren. Und das kam mir, als du sagtest, das wird jetzt ganz ernst. Wir haben immer, das hatten wir auch im Seminar, immer wieder, es ist wichtig, in die Dunkelheit, in die Leere, in das, was uns ein bisschen Angst macht, hineinzugehen, mit einem gewissen Vertrauen, dass es einen Weg gibt. Weil dieser Weg der Transformation braucht unsere Achtsamkeit und eine gute Praxis. Praxis, Praxis, Praxis. Und dann können wir ich finde es ein sehr unangenehmes Gefühl, also Scham oder Schuld. Wir können es aber so schnell wieder loslassen, wenn wir unsere Praxis machen. Und das ist die Hoffnung. Das bist du, Philipp. Das ist die Hoffnung. Holy idea of the three.
Ist das schon dann das Thema, was du meintest mit Transformation? Also wir wollten
ja
noch...
Genau. Wenn Fragen kommen, wir bekommen alle diese Fragen. Und wenn diese Kommentare und Fragen, wir können nicht immer lange schreiben jedes Mal. Aber ich finde, wir nehmen das für Anregung, dass unsere Zuhörer immer wieder über diese Themen hören wollen. Es ist wie eine Erinnerung vermutlich. Weil wir wissen, dass es dauert, bis man die Praxis, die zur Transformation unterstützt, bis es so natürlich wird, dass wir nicht vergessen können. Dieses Vergessen ist schnell. Immer wieder dran erinnern, üben, 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 bis es so selbstverständlich wird. Das ist unsere Botschaft. Was sagst du?
Also ich bin an einem Punkt, wo ich muss an das Seminar denken und die Frage, die kam, war auch, und das finde ich sehr verständlich, wenn ich das alles loslasse. Ich glaube, irgendjemand hat gesagt, wenn ich nicht mehr das tue, was ich normalerweise tun würde. Ich mache ja auch Sachen mit Spaß und mir macht's ja auch Freude. Darf ich jetzt keinen Spaß mehr haben?
Yeah.
So, ne?
Yeah.
Was verliere ich, wenn ich diese ganzen Sachen nicht mehr machen darf, vermeintlich? Weil, gut, Schuld und Scham, ich glaube jetzt nicht, dass jemand unbedingt danach händeringend sich die Hände reibt und sagt, ich will das unbedingt mit Spaß haben. Aber es ist, glaube ich, größer als das, weil diese erdende Praxis, die du beschrieben hast, dieses Atmen mit Akzeptanz und Wohlwollen, nimmt uns raus aus diesem Prozess der Selbstkritik, der Selbstoptimierung, der Druck, des Drucks, Verantwortungsdruck, Leistungsdruck, was auch immer der Druck ist. Und das Ego ist damit gar nicht zufrieden. Findet es überhaupt nicht gut, wenn wir das tun.
Nein, weil es uns aus diesem Reaktionskreislauf rausnimmt.
Ja, und weil es vor allem kein Gefühl ist, Kontrollverlust.
Absolut.
Und das Ego hat keinen Anker mehr, an dem es sein Überleben gesichert hat.
Mhm.
Wenn wir kritisch sind, ist Ego glücklich, weil... Ja, dann weiß ich
aber
genau.
Glücklich. Unbewusst aber glücklich.
Genau, weiß ich genau, was ich zu tun habe und vor allem, das ist ja auch, wie das Ego durch uns lebt. Also
vor allem ist jemand anders kritisiert.
Ich würde sagen in alle Richtungen, ehrlich gesagt, also auch für sich selbst. Also wenn ich mich selbst kritisieren kann, würde ich auch sagen, das Ego ist in voller Montur gerade auf Vollgas.
Ja, ich würde sagen, es fühlt sich richtig, aber nicht unbedingt gut. Ne? Also wir fühlen uns nicht unbedingt gut, wenn wir gerade in die Selbstkritik sind. Aber
nee, das sage ich. Ich will gerade komplett differenzieren von es ist schön oder es ist in Kontrolle.
Mhm.
Und dieses Ego zu reduzieren, und das machen wir automatisch, wenn wir nach innen gehen und diese Akzeptanz und Wohlwollen üben, wo die Frage nach Schuld nicht mehr existiert, wo kritische Sätze nicht mehr existieren, wo Scham sicherlich als Körpergefühl, also das Körpergefühl ist noch da, aber wo die Frage danach,
ja,
was passiert ist und wer hat was bis wann und wo gemacht, einfach nicht mehr relevant ist. Und das Ego hat dadurch ein Gefühl von Existenzverlust. Also es ist auch tatsächlich so, es hat einfach nichts mehr zu sagen in dem Moment.
Ja.
Und es wehrt sich dagegen, indem bleib bloß wieder kritisch, bleib bloß wieder, komm wieder zurück auf deine Handlungsfähigkeit, die du schon immer hattest, nämlich irgendwie eine Entscheidung zu treffen oder dich zurückzuziehen oder Menschen eben, was auch immer, über diese Menschen zu denken. So, und das war mein Gedanke, der ist jetzt tatsächlich sehr unklar gewesen, im Sinne von, ich musste erstmal finden, worauf ich raus wollte. Aber als du gesagt hast, Akzeptanz und Wohlwollen und dieses Erden, es ist alleine schon deswegen herausfordernd, weil unser Ego sich dagegen wehrt, es zu tun.
Ja, ja.
Es ist ungewohnt, es ist Kontrollverlust, es bringt nicht die Antwort, die wir gerne normalerweise haben, nämlich dass das ist so gut und das ist so richtig.
Genau, genau.
Ja.
Und diesen Punkt, das ist ja Entwicklungsweg, diesen Punkt erkennen zu können für sich. Also ich glaube, die Praxis Akzeptanz und Wohlwollen muss richtig gut sitzen, damit ich mit dieser stabile Praxis es schaffe, dann zu beobachten, was macht mein Kopf gerade? Wie will es mich zurückholen? Wie will es mich kontrollieren? Wie will es mein Verhalten kontrollieren? Zu die alte Programmierung konform, aber nicht, was ich will. Und wie wir immer betonen, du brauchst eine gute Praxis und du brauchst freie Wille. Also ein bisschen Bauchenergie für dich und nicht alles nur in diese Reaktionskreislauf gleich alte Programmierung verwickelt. Aber dann haben wir gar keine freie Wille mehr. Wenn wir Akzeptanz und Wohlwollen üben, bekommen wir die Öffnung zum Bauchzentrum zwischen Kopf und Bauch. Und wir können erkennen, welche Gedanke, welche Glaubenssatz, mit was versucht sich mein Ego wieder in Kontrolle zu bekommen. Und mit der Zeit kann man so ein bisschen im Gespräch mitgehen. Ja, ja, nice try. Das willst du, dass ich jetzt nicht mich frei verhalte. Du willst mich wieder unter Kontrolle haben. Also man kann wirklich in Gespräch, in freundlichen Gespräch mit seinem Ego gehen. Ich finde sowieso wichtig, dass ein ganz freundliches Beziehung zu seinem Ego zu haben und auch eine wertschätzende Beziehung für den Schutz, die es bieten will. Das Ego hat ja auch irgendwo eine gute Intention, dass wir gesund überleben irgendwie. Aber wir entscheiden als erwachsene Menschen, okay, aber nun ist aber gut, nicht auf diese Art und Weise. Ich möchte mich weiterentwickeln. Und nicht immer nur aufgrund von meiner Fixierung unterwegs sein, diese fokussierte Konzentration auf die Themen, die meine Grundlebensstrategie bestätigen. Das möchte ich nicht mehr. Ich will die Freiheit haben, mehr zu sehen.
Und ich glaube, genau das ist tatsächlich der Unterschied, den man sich als Differenzierung in Bewusstsein rufen kann. Das Ego, also in keinem Satz habe ich gesagt und auch nicht sagen wollen, auch nicht in den Zwischenzeilen, dass Ego schlecht ist.
Nee, bestimmt nicht.
Ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil, ich bin sogar der Verfechter für Ego, weil alle Impulse, die du empfangen kannst im Sinne von Kreativität, Dankbarkeit, also alles, was du in der Welt ausdrücken kannst und willst, durch dein Ego gefiltert wird. Also es geht gar nicht, dass du das Ego nicht anwesend ist. Und gleichzeitig ist die Frage, und das ist, was du jetzt, das will ich nur bestätigen, was du sagst, nochmal hervorheben, gleichzeitig, wer hat gerade Also von welcher Quelle kommt gerade der Handlungsimpuls? Kommt der Handlungsimpuls abgeschnitten und getrennt von jeglicher Form von Selbstfürsorge, Selbstliebe, Herzzentrum? Ich bin einfach, ne, mein Ego handelt im Automatismus, im emotionalen Reaktionskreislauf, Episode 39, die ich empfehlen kann, wenn jemand das noch nie gehört hat, was das ist. Handle ich aus einem Schmerzkörper heraus, aus einem ego-getriebenen Situation, Kritik und so weiter heraus? Oder habe ich die Fähigkeit zu entscheiden, das Ego ist immer noch im Sinne von handeln, es handelt, aber die Quelle, aus der es handelt, ist eine tiefere, ist eine höhere oder tiefere, je nachdem, wie man es sehen will.
Ich könnte auch sagen, reifere.
Auch.
Oder auf jeden Fall mehr wahrhaftig, also wer bin ich? Ein viel wahrhaftigere Level.
Angeschlossen an die Quelle, letztendlich das Feld der Liebe, ne? Also angeschlossen an, also handle ich aus Liebe, aus Fürsorge, aus dem Wunsch, wieder Verbundenheit herzustellen und mich in dem Zuge natürlich mit meinem Herzzentrum auseinanderzusetzen und meine Verletzlichkeit und alle diese Themen mit zu beinhalten? Oder handle ich aus Recht haben wollen, besser wissen wollen, denen es zu zeigen, das Gefühl von, ich muss hier jetzt das Gespräch gewinnen, sonst habe ich verloren und so weiter. Ja.
Ich liebe es zu betonen, und das haben wir in diesem Seminar sehr viel gemacht. Diese alte Programmierung basiert auf viele Triggerpunkte, die wir schon als Kleinstkinder angelegt haben, zwischen 3 und 6 Jahre alt. Vielleicht teilweise noch jünger. Wir wollen ja, so genau können wir es nicht wissen. Aber der Unterschied zwischen die Triggerpunkte, die Stimme, wie man sich fühlt, was man sagt, wenn die aktiv sind, ist eben das Kleinkindliche, wo kein freier Wille von heute vorhanden ist. Das Kind hat übernommen. Jetzt kommen wir in diese Praxis. Der erwachsene Mensch lernt diese Theorie. Erstmal ist es ja Theorie. Sieht schöne Modelle. Wir erklären und erklären über Fixierung und Leidenschaft als Energielieferant, über diese Tugend als Seinzustand und wie man dahin kommt von Leidenschaft zur Tugend. Na, die Praxis, die Körperpraxis, die Öffnung des Herzens und so weiter. Und durch diese Bewusstsein, diese erwachsene Bewusstsein plus Praxis, ganz allmählich, Teelöffelchen für Teelöffelchen, befreien wir den Schmerzkörper des Kindes, die Triggerpunkte des Kindes und gewinnen freie Wille. Das ist die Bauchenergie, die wir brauchen, um diesen Weg zu gehen. Wir können diesen Weg nicht gehen mit dem kindlichen Teil in uns, weil das Kind berechtigterweise will nicht leiden, will nicht Angst haben. Also das Kind würde leiden, wenn es nicht den Erwachsenen hat, der erwachsene Teil in uns, der an die Hand nimmt, die gute Praxis macht und lernt, diese innere Unruhe, Chaos, Gefühle, Panik, Wut, was auch immer da kommt, lernt es gut zu halten. Und das ist, wir haben so viel darüber geredet, wir haben so viel Praxis gemacht, weil diese Unterscheidung, Kind, erwachsene Ich, nicht identifizieren mit dem Kind. Bitte, du bleibst erwachsene Ich, egal was du emotional gerade erlebst. Und ja, es wird sehr emotional bei uns manchmal. Aber die lernen immer der erwachsene Ich zu sein dabei. Also zu lernen, dich selber zu halten. Keine Angst davor. Starke Emotionen sind herausfordernd. Aber du kannst die halten. Du kannst mit Praxis die gut halten. Und vor allem mit Liebe. Dieser Unterschied, das ist so wichtig. Und das muss man erst mal lernen. Man weiß es nicht. Man kann es als Theorie hören, aber es ist so wichtig, das zu erleben, zu erfahren. Das ist, was wirklich Vertrauen und Sicherheit bringt, oder?
Ja, ja.
Zu lernen, in seine Kraft zu kommen, ne?
Ja, wir gehen zum nächsten Thema, oder? Mhm. Das war auf jeden Fall ein schöner Auszug. Mhm. Byron Katie. Es kam eine Teil, also erstens, wir haben tatsächlich einige YouTube-Kommentare bekommen von Menschen, die gesagt haben, wir hätten da was noch nicht gut genug vertieft verstanden.
ich finde auch sehr berechtigt. Also die Kommentare waren wirklich berechtigt, ne? Die waren höflich, sachlich berechtigt.
Und tatsächlich im Seminar, im Wachstumsseminar dann, kamen tatsächlich direkt zwei Leute auf uns zu. Einer davon ist ein Coach für The Work. Die macht das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Und eine andere Person, die das auch relativ häufig nutzt. Und die haben auch gesagt, wir müssen hier unbedingt reden. wir haben tatsächlich dann eine Abendeinheit, eine optionale, freiwillige Abendeinheit angeboten nach dem Abendessen für Menschen, die Interesse haben, diese Methodik kennenzulernen. Und die Frau, die diese Methode nutzt, hat dann tatsächlich sich angeboten und finde ich auch sehr großzügigerweise
eine
zweistündige Abendeinheit gemacht. Also es war dann nochmal sehr intensiv und lang, aber sehr, sehr interessant und schön. Ich habe meine Gedanken dazu. Erstmal, was ich erlebt habe, ich war nämlich dabei, ich habe mir das angeschaut. Erstmal will ich nochmal betonen, und ich glaube, ich habe es schon auch wertgeschätzt damals, also in dem Podcast Episode 173, und das will ich jetzt nochmal intensivieren. Also ich finde, es ist eine tolle Methode, die finde ich, was kann die besonders gut? Es ist sehr viel paradoxe Intervention, was ich erstmal grundsätzlich mag. Paradoxe Intervention, weil es sind ja vier Fragen, die gestellt werden, und dann gibt es immer diese Umkehrungen. Also wenn es heißt, zum Beispiel, jemand, Paul hat mich belogen, dann macht man immer auch wieder diese Umkehrungen und sagt, ich habe mich belogen. Paul hat mich nicht belogen. Also es gibt verschiedene Umkehrungsmöglichkeiten, und das ist für mich so eine paradoxe Intervention, wie man, könnte das auch wahr sein, könnte das auch stimmen? Und das zum einen zu überprüfen, aber dann auch, und das habe ich schon auch erlebt, zu überprüfen, was passiert da im Körper? Das ist schon auch Teil der Methodik. Was löst das für ein Gefühl aus? Wo im Körper ist das Gefühl? Das finde ich sehr gut. Ich finde auch die Fragen tatsächlich sehr gut bis genial. Also,
ja, absolut. Paradoxe Intervention, ne?
Ich finde auch die Struktur, die da durchgeführt wird, ist sehr kohärent, sehr schlüssig. Das alles super. Also ich finde, tatsächlich habe ich sehr viel Wohlwollen und noch mehr, positive Eindrücke über Byron Katie's The Work gewonnen. Und trotzdem habe ich immer noch was zu sagen, wo ich sage, da stößt es an seine Grenzen. Zumindest wie ich Coaching machen will, könnte ich mir nicht vorstellen, Byron Katie's The Work als Hauptmethode zu nutzen. Erstens ist es für mich zu strukturiert. Also ich könnte fast mittlerweile verwetten, dass Byron Katie eine 8 ist. Ich habe Videos von ihr gesehen, aber auch die Art, wie die Methode aufgebaut, also wirklich keine Abweichung, ne? Also Frage 1, also du gehst diese Fragen durch, du gehst diesen Katalog durch, du machst deine Reversals, also es ist eine sehr strukturierte Methodik. Für mich zu strukturiert. Ich würde das Gefühl bekommen, nicht frei genug zu sein, um das Thema auf einer anderen Ebene zu vertiefen. Also meine Coaching-Methode wäre eher die Art, wie wir coachen, also wie wir es auch in unserer Coaching-Ausbildung lernen. Und Byron Katie's The Work als großartige ergänzende Methode
unbedingt
einzubringen.
Ja, unbedingt.
So, das ist das eine. Das zweite ist, ich finde, dass es ist Körperarbeit im Sinne von, man spürt das Gefühl, man geht dort rein, also zumindest so, wie ich es jetzt erlebt habe. Die Transformation des Gefühls ist zumindest nicht Teil der Methodik. Also man würde, glaube ich, so wie ich es bisher verstanden habe, ausbrechen, wenn man ein Gefühl, Wut, Angst, Scham, alles, was wir gesprochen haben, tatsächlich dort reingeht und transformiert, zum Beispiel mit Methodiken, wie wir Ho'oponopono.
Könnte man Ho'oponopono dabei machen?
Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Vielleicht sagen jetzt auch wieder Leute, die das nutzen, sagen, ich mache ständig, ich transformiere alle diese Gefühle in dieser Methodik. Die war an sich schon 1,5 Stunden lang und die ist noch nicht mal bis zu Ende gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das noch länger machen könnte dadurch. So, das ist das eine. Und das andere ist, und ich glaube, das ist, was ich sowohl genial als auch eben, wo ein Kritikpunkt für mich ist, du wirst zurückgeworfen, diese paradoxe Intervention wirft dich zurück auf dich selbst. Der Spiegel wird dir vorgehalten und sagt, guck mal nicht nur in die Außenwelt und die anderen, ne, schuld. Die anderen sind schuld an deiner Misere, sondern guck mal, was dein Anteil daran ist. Was hast du beigetragen, um die Situation so zu machen, wie sie ist? Und das dafür wirklich, sage ich, ist es genial. Und
ich bin mir klarer geworden, warum hat es damals mich ein bisschen gestört? Wir sind nun einfach unterwegs zu erkennen, Enneagrammstil, Grundlebensstrategie, zu erkennen, wann in unser Körper wir getriggert sind und eine emotionale Reaktion im Körper haben und dann nicht in den Reaktionskreislauf einzusteigen. Draußen bleiben, Stopp und Körperpraxis machen. Das ist mein Weg seit 96, also sehr lange. Und für mich hat es ein bisschen, ich habe ja überhaupt nur 2 Sessions mit Byron Katie Work gehabt und nicht mit Byron Katie, mit anderen, die es gelernt hatten. Aber was mich irritiert hat, waren die vielen Fragen. Es kam halt am Anfang diese Fragen. Du hast es eben so gut erklärt, es war sehr nützlich, diese Rückkehr, du kehrst es um sozusagen. Was hat der andere, was ist an dir, wie hast du es dazu beigetragen? Also diese Nützlichkeit ist einfach total nützlich und das ist eine paradoxe Intervention, die offensichtlich sehr oft sehr gut funktioniert. Ich kann es hoch wertschätzen. Für mich hat sich das angefühlt, die Einladung in diesen Reaktionskreislauf wieder einzusteigen. Und das war, was Contra bei mir so ein bisschen ausgelöst würde. Und das kann man natürlich auch machen. Du kannst in diesen Programmierung drin bleiben und da bestimmte Punkte rausnehmen und aktiv damit arbeiten und die umkehren und die auch unter Umständen erlösen. Also es ist auf jeden Fall eine sehr tiefgehende Methodik. Aber ich hoffe, und ich war für mich friedlich, als ich bemerkte, ach, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, ein bisschen kopfig und ich wollte jetzt nicht unbedingt in diesen Reaktionskreislauf wieder rein.
Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich, ja, du beschreibst es ganz gut. Ich glaube, ein Unterschied, den ich erlebe und einfach wie ich für mich ein bisschen anders noch Coaching brauche oder Coaching durchführen will, ist, du gehst ja in ein Szenario rein, du nimmst ein Szenario in deinem Leben, eine Situation, und diese wird mit diesem The Work durchgespielt. Für mich fehlt da persönlich noch eine Zielsetzung. Also was möchtest du in einem Coaching erreichen? Also was ist dein Ziel, was du am Ende, was ein gutes Ergebnis für dich wäre? Und ich habe immer mal wieder erlebt in diesem Moment, in dieser Durchführung, in dem Prozess, dass ich so gerne an bestimmten Stellen geblieben wäre und vertieft hätte. Oh, das ist jetzt so wichtig. Hier braucht man unbedingt noch mehr Kontext, zum Beispiel zum Enneagrammstil, zu der Struktur, zu der inneren Not, die ich gerade erlebe in dem Menschen, der vorne das gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob man das darf, aber für mich wäre es der Unterschied, dass ich hier eben ausgestiegen wäre und aus meiner Sicht den Kern der Situation, den Kern des Problems viel stärker nochmal in den Vordergrund gestellt hätte, ohne dieses, okay, jetzt kommt Frage 3, jetzt kommt die Umkehrung.
Es kann sein, dass es daran liegt, dass du nur diese Grundlebensstrategie der Stile kennst.
Ja, ja, klar.
Das werden jetzt nicht alle anderen Coaches unbedingt kennen. Also das kann sein, dass es daran liegt. Ich ahne, was du meinst. Und was mir fehlen würde, wenn ich mich in eine vorgegebene Struktur halte, ist, dass diese Körperarbeit, also ich gehe hinein, wie fühlt sich das an, wenn das gerade so ist? Und arbeite mit den Körpererfahrungen, mit die Knöpfe, mit die Triggerpunkte.
Genau.
Das ist ja da, wo wir für die Transformation einfach unterwegs sind, ne? Aber ich bin auch sicher, viele, viele Byron Katie Trainer werden, The Work Trainer werden genauso ihre Methodik haben, um sozusagen für die Transformation letzten Endes als Ziel zu arbeiten, ne? Also ich finde es schon toll, dass wir uns jetzt damit auseinandergesetzt haben. Also ich bedanke nochmal unsere Zuhörer. Genau das, es ist ein ehrlicher Austausch und dadurch haben wir diesen Impuls gehabt und das große Glück. Ich glaube, wir hatten sogar zwei Byron Katie Trainer bei uns. Und dadurch das Raum zu geben, alle profitieren davon, alle können für sich herausbekommen, könntest du meinen Weg unterstützen, ist es mein Weg zu coachen, ne, will ich davon was annehmen. Also das finde ich schon, das ist diese Bereicherung, wenn wir uns wirklich aufmachen für diese Unterschiedlichkeit.
Und als letztes Wort, die Person, die da tatsächlich sich zur Verfügung gestellt hat, um ein Szenario, dieses The Work als Coachee durchzumachen. Sie hat natürlich, oder was heißt natürlich, sie hat nachträglich am nächsten Morgen, hat sie gesagt, sie hat wirklich, es war hochgradig anstrengend für sie, aber sie fühlt sich freier, sie hat auch viele neue Erkenntnisse gewonnen, ja, sie hat super geschlafen. Also das Ergebnis war auch schon sehr positiv.
Ja. Und sie hat auch an zwei Enneagramm-Aufstellungen teilgenommen. Also sie hat schon sehr viel gearbeitet in diesen 4 Tagen. Mhm. Aber es war ein sehr schöner Prozess. Ja, ich habe die Aufstellung nicht gemacht. Unser Ellen Hiddesen-Becker hat die Aufstellung gemacht und die waren sehr schön, also sehr aufschlussreich, lehrreich. Und ich kann mich hundertprozentig auf sie verlassen, so dass ich sogar für eine Aufstellung bin ich sogar aus dem Zimmer gegangen und war nicht dabei, was ja ungewöhnlich ist für mich bei Aufstellungen. Ja, das war sehr schön. Auch ein sehr schöner Teil dieses Seminars. Ja, und vielleicht auch was wichtig war in diesen 4 Tagen. Es gibt die Frage von unseren Zuhörern öfter. Aber spezifisch jetzt, hast du den Namen zufällig? Wie sie hieß, was ist die zuverlässigste Methode, den Enneagram-Stil herauszubekommen?
Ah ja, das war auch jemand aus unserem...
ist das beliebig?
Das war jemand unterm YouTube-Kommentar auch, ja. Also die Frage, die gestellt wurde, ist, wie kann ich denn tatsächlich zuverlässig meinen Enneagram-Stil finden? Das ist ja eine Frage, die wir regelmäßig erhalten. Und ist es nicht auch ein bisschen beliebig, diesen Enneagramm-Stil herauszufinden, beziehungsweise auch dieses, ne, Schubladen, Kategorien und so weiter. Ja. Pam, was sagst du dazu? Und ich glaube, also wir haben es schon oft gesagt, ne, Interview ist die beste Methode, also das ist auch eine sehr, sehr zuverlässige Methode.
Ja.
Aber ich glaube, ich würde es gerne auch auf diesen Kontext bringen, was suchen wir denn eigentlich wirklich in so einem Interview? Warum ist es denn so zuverlässig? Warum sind Enneagramm-Tests nicht zuverlässig aus unserer Sicht? Was suchen wir eigentlich?
Gut, also ich meine, ich habe es wirklich live erlebt wieder in diesem Seminar mit 2, 3 Leuten. Also ein Interview ist präzise, wenn man es gut gelernt hat und wenn man eine gute Sherlock-Holmes-Haltung für sich entwickelt hat. Und da gehört eine ganze Menge dazu. Es ist Arbeit, es braucht Zeit, dieses Bewusstsein zu entwickeln, Fragen zu stellen und die Antworten so zu bewerten, zu differenzieren, zu präzisieren, und das ist nur ein Indiz, und wir sagen, man muss 100 Indizien sammeln in ein Interview, um einigermaßen sicher landen zu können mit dem Enneagram-Stil. Also das ist alles andere als beliebig. Alles andere als beliebig. Allerdings muss man sagen, der Zufall will so, das ist einfach mein Steckenpferd, das war mein Baby, also ich wollte es wirklich gut können und habe so viel Energie und Zeit und Überprüfung investiert über diesen langen, langen Zeitraum, über 30 Jahre. Das muss nicht in anderen Enneagrammschulen unbedingt so sein, das muss nicht. Manche haben die Haltung, du musst es für dich selber herausbekommen. Und dann bekommst du nicht so die Unterstützung mit dieser Interviewtechnik. Du bekommst vielleicht ein Formular zum Ausfüllen, ein Ticks-Box, Tick-the-Box. Natürlich kann das denn, je nachdem, wie gut du dich reflektieren kannst, wie gut du wie ehrlich du antworten magst und kannst. Manche Leute lesen eine Frage und wissen genau, was die richtige Antwort ist, aber eher, was man tickt und nicht, ob es mit mir was zu tun hat. Also natürlich, dann kannst du, also mit schriftlichen Test ist es einfach so, es kommt sehr auf dich an, wie ehrlich und wahrhaftig du die Fragen beantworten kannst, wie beliebig es wird. Aber es wird auf jeden Fall nicht so präzise wie ein, ich sage jetzt einfach ein gutes Interview mit einem guten Detektiv, einem guten Sherlock Holmes. Aber was es noch mehr braucht, über alles, ist die Bereitschaft, eine sehr hohe Achtsamkeit, sowohl für derjenige, der unterstützt, ob es ein Enneagramm-Lehrer ist oder ob es ein, jemand, den du kennst, der auch Enneagramm kennt, der Feedback gibt, der ganz hohe Achtsamkeit für die Leute, die dich unterstützen, deinen Stil zu finden und für dich selber. Es ist kompliziert. Und du kannst heute denken, ich bin Stil 7. Aber wenn du das Enneagramm weiter vertiefst und immer mehr kennst und vor allem, wenn du andere Siebener erlebst, die wirklich richtig sitzen, dann kann es sein, dass du anfängst, ein bisschen Körpergefühl zu bekommen, oh, ob das wirklich stimmt und na, vielleicht doch nicht. Und das sind die Indizien, die wir einfach ernst nehmen sollten. Also diese Recherche, diese suchende Sein, habe ich meinen richtigen Stil? Das sollte man schon eine Weile als Weg sehen und nicht so sehr, ich habe ein Interview, ich habe ein Endergebnis, jetzt bin ich das. Es sollte immer noch von dir überprüft werden nach dem Interview. Das betonen wir immer. Also sehr achtsam, sehr vorsichtig. Und wir finden es absolut okay, auch mal ein bisschen auszuprobieren. Und wir haben es wirklich erlebt in diesem Seminar. Wir wollen sehr achtsam speziell mit jemandem umgehen, der selber einfach noch nicht so klar ist. Und nachdem man selber viel Input gegeben hat, das machen wir natürlich als Lehrer, aber wenn es schon das zweite, dritte Seminar ist und wir bemerken, dass diese Unsicherheit sich nicht wirklich geklärt hat, dann gehen wir davon aus, unser Input ist nicht genug, es tut's nicht. Es wird vermutlich ein Teil, berechtigterweise, ein Teil in dieses Ego-System, diese Person, der irgendetwas nicht wissen will und dadurch ein bisschen die Suche blockiert, ein bisschen schwieriger macht. Und dann hatten wir eine sehr gute Idee, eine Aufstellung zu machen. Und diese Person konnte jemand für sich ausstellen und einfach zuschauen, wie die Anteile, also Kopf, Herz, Bauch, Abwehrmechanismus, ich glaube Tugend oder hat er genommen. Also wir konnten sehen, zuschauen, wie diese Teile miteinander umgehen. Er konnte hören, wie die Teile sich gefühlt haben. Und er hat so viel Information für sich bekommen. Ich hoffe, dass das nützlich ist für den weiteren Weg, für den weiteren suchenden Weg. Aber diese Achtsamkeit, das Recht zu haben, Zeit zu nehmen für deine Suche, du musst nicht alles einfach annehmen, was die anderen sagen. Andererseits offen zu sein für Feedback, die kommt, und das zumindest ehrlich überprüfen. Und das ist manchmal einfacher, manchmal nicht so einfach. Also das ist meine Antwort. Beliebig ist auf keinen Fall das Wort, was ich benutzen würde, aber es ist komplex und es braucht eine ehrliche Suche nach Wahrhaftigkeit und eine Bereitschaft, mich zu begegnen, eventuell Anteile, die überhaupt nicht passen zu meinem Selbstbild. Das ist ehrlich gesagt, was Enneagramm bringt. So eine erste Verunsicherung, ein erstes eher Krötenschlucken oder Schuld- und Schamgefühl, wo wir angefangen haben mit diesem Podcast. Es kann eher unangenehme Gefühle auslösen. Und das ist ganz normal. Und dann wird so ein bisschen zurückargumentiert, anstatt nochmal zu gucken, was für Input kommt. Habe ich das, Philipp, habe ich das gut beschrieben? Gibt's noch etwas, was du sagen möchtest?
Ja, also ich würde gerne da ergänzen auch, also diese inhaltliche Komponente, was erfragen wir da? Ich fand, das war ein perfektes Beispiel. Auch im Seminar hat man erlebt, ganz, ganz viele Stile und ganz, ganz viele Menschen, manchmal auch unabhängig von Enneagrammstil, einfach Individuen, sprechen zum Beispiel über Rückzug, sich zurückziehen. Und wenn man dieses Wort von einem Menschen 5-mal, 10-mal, 15-mal hört, könnte man ja denken, ach, Rückzug ist Enneagrammstil 5. Die sind wohl Enneagrammstil 5, die brauchen viel Rückzug. Und was wir sagen ist, nein, es hat noch nichts mit einem Enneagrammstil zu tun, den Impuls sich zurückzuziehen. Es kann Enneagrammstil 5 sein, aber ich verspreche, die Häufigkeit, wie oft andere Stile sich auch zurückziehen wollen, gibt es auch bei anderen Stilen. Nur eben anders. Was sind die Gründe? Also zum Beispiel, wie würde ich differenzieren, ob das Enneagrammstil 5 ist oder nicht? Was löst den Impuls für Rückzug aus? Was sind die Gründe dafür? Was machst du in Rückzug? Wie fühlst du dich in Rückzug? Wie oft brauchst du das? Wie lange brauchst du das? Was wäre, wenn jemand in deinem Rückzugsbereich in deinen Raum kommt? Was würde dann passieren? Wie gehst du damit um? Ist Rückzug für dich immer alleine? Kann es auch bei Menschen sein? Kannst du dich in Menschen, in einer Menschengruppe trotzdem zurückziehen? Also die Fragen, das ist nur zu Rückzug und ich habe wahrscheinlich noch 5 andere im Kopf, um überhaupt differenzieren zu können, enneagrammatisch finde ich da ein Ergebnis, anstatt, Rückzug, Haken hinten dran, Rückzug ist gleich 5, Angst ist gleich 6. Deswegen halte ich die Methodik eben auch so für zuverlässig, weil wir auf einer tieferen Ebene schauen. Und jetzt kommt dieses Wort beliebig. Ist es nicht ein bisschen beliebig oder auch, ja, wie soll man sagen, kategorisierend, schubladendenkend? Ich würde sagen, wir sind 8 Milliarden unterschiedliche Menschen auf diesem Planeten, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen, Erziehung, Sozialisierung, Kultur und so weiter haben. Aber je tiefer wir kommen, je tiefer wir an die Quelle kommen, in der wir über Motivation sprechen, über Ängste, über Glaubenssätze, über Trigger, über Knopfdrücke, über die sogenannte innere Not, was wir nennen, also die Todesangst und tatsächlich auch dieses Erleben der Transformation, desto ähnlicher, glaube ich, werden wir uns als Individuen. Das Gefühl von Angst kann jeder spüren. Die Frage ist, wovor hast du Angst? Und da gibt es aus unserem Erleben heraus empirisch basiert, eben 9 verschiedene Arten, die diese tiefere Angst, dieses, wo das Ego, wo wir vorhin gesprochen haben, wo das Gefühl von Kontrollverlust für das Ego entsteht, die sind dann sehr vergleichbar und ähnlich, wenn man auf ein Zentrum, auf einen und Stil kommt.
Und wiederholbar, ne? Einfach wiederholbar.
Wiederholbar, also genau. Ja. Und da sehe ich dann gar keine Beliebigkeit mehr und auch keine, da ist auch die Frage der Schublade oder Kategorie überhaupt nicht mehr relevant.
Nein.
Und das war eben genau dieses Beispiel des Rückzugs und der Beliebigkeit auf der Verhaltensebene. Okay, viele ziehen sich zurück. Aber es gibt eben diese 9 unterschiedlichen Motivationen und Gründe, warum Rückzug passiert, notwendig ist. Und da ist dann eben, finde ich, die Beliebigkeit nicht mehr da.
Wenn wir das gut unterscheiden, ne?
Genau, wenn man das gut unterscheidet, ja, genau.
Mhm. Und dafür brauchst du eine gute Sherlock-Holmes-Haltung, wenn du diese Interviews führst.
Und auch Erfahrung.
Ja.
Und auch Erfahrung. Also es braucht tatsächlich viel Erfahrung mit den Stilen selbst und ihre energetischen Situationen und, ne?
Ich würde fast sagen, dass es unsere komplexeste Ausbildung ist, oder? Zumindest anspruchsvoll. Es ist wirklich anspruchsvoll, diese Ausbildung.
Ja, würde ich auch sagen, ja. Ja, Pam, dann ich wünsche dir einen schönen Tag und hören uns sicherlich bald wieder. Ich möchte aber tatsächlich auch gerne noch einmal sagen, wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt. Auf der einen Seite immer kostenlos und trotzdem sehr unterstützend, bitte abonnieren. Auf allen Plattformen, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wir haben ein sogenanntes Enneagram Germany Booklet, ein kleines Heftchen. Das ist ein Pocket Size, wie man das so gerne nennt.
Ja, es ist super.
Destillierte, komprimierte Beschreibungen des Enneagramms und der Stile. Das findet ihr auf unserer Webseite zum Download, für quasi gratis. Und wie ihr uns aber tatsächlich auch finanziell unterstützen könnt, weil hier geht auch schon durchaus viel Zeit und Fleiß und auch gewisse Kosten in diesen Podcast, dann bitten wir euch doch PayPal oder eine Banküberweisung. Das findet ihr sowohl im Screen eingeblendet, falls ihr das Video schaut, aber auch in den Beschreibungen, in den Shownotes. Dann, ja, vielen Dank dafür.
Ja, danke, okay, Philipp. Danke, Philipp. Das war wieder sehr, ach, das war so schön, einfach nach dem Seminar nochmal so ein bisschen Revue passieren, hineinfühlen und die Themen nochmal ein bisschen besprechen. Ja, hat Spaß gemacht. Danke dir. Hab einen schönen Tag. Tschüss.
Ciao.